Deutschlandfunk Interview.
Hartz IV überwinden, vom schlechten Image der Agenda 2010 von Gerhard Schröder wegkommen. Das war vielen in der SPD ein großes Anliegen und vor allem für die SPD ein ganz zentrales Vorhaben in der Ampelregierung. Zumindest vom Namen her ist Hartz IV auch tatsächlich Geschichte, wurde ersetzt durch das Bürgergeld. Aber von der Idee, dass dieses Bürgergeld stärker auf das Fördern setzen soll, weniger auf Druck, dass es humaner sein soll, ist nicht so richtig viel übrig geblieben. Mittlerweile hat sich der Diskurs zum Bürgergeld wieder deutlich gedreht. Es werden wieder Verschärfungen eingeführt. Zum Beispiel soll nach dem Beschluss der Regierung die Meldepflicht verschärft werden. Also dass Bezieher sich deutlich öfter persönlich beim Amt melden müssen. Es soll auch wieder stärker sanktioniert werden. Und auch in der Debatte und auch umstritten ist eine 1.000-Euro-Prämie, wenn Menschen einen Job annehmen und den ein Jahr behalten. Es gibt also einiges zu besprechen, gerade rund um das Bürgergeld. Und das kann und möchte ich jetzt tun mit Martin Rosemann, der bei der SPD im Bundestag zuständig ist für die Themen Arbeit und Soziales. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Herr Rosemann, wo sehen Sie aktuell noch den Unterschied zwischen Bürgergeld und Hartz IV?
Ja, das sind vor allem drei Dinge. Das erste ist, dass wir nach wie vor Respekt vor Lebensleistung verteidigen. Deswegen ja auch das Schonvermögen zumindest in den ersten Monaten höher ist. Also das Vermögen, was Leute haben können, um trotzdem Leistungen zu bekommen. Da geht es ja nicht darum, besonders faule Menschen zu unterstützen, sondern Vermögen hat man in der Regel nur, weil man vorher fleißig war. Das Zweite ist, dass wir das Prinzip der Augenhöhe gestärkt haben. Das heißt, es muss am Anfang gemeinsam ein Kooperationsplan erarbeitet werden mit einem gemeinsamen Ziel. Wie kommen die Leute raus aus der Bedürftigkeit? Wie kommen sie wieder in Arbeit? Mhm. Und das soll dann gemeinsam umgesetzt werden. Und wir haben einfach setzen mehr auf passgenaue Vermittlung, auf nachhaltige Vermittlung. Und deswegen spielt auch die Qualifizierung und die individuelle Förderung eine deutlich größere Rolle. Das ist so und es bleibt doch so.
Die letzten beiden Punkte, die Sie jetzt genannt haben, also Augenhöhe und qualifiziertere Vermittlung, wenn man sich Menschen anhört wie Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei, die viel mit den Menschen in Kontakt sind, dann sagen die, das ist alles nicht passiert, diese Versprechen des Bürgergelds. Und das Erste, was Sie gesagt haben, das Schonvermögen, genau da soll ja jetzt auch wieder rangegangen werden an die Fristen. Und wenn man sich gleichzeitig anguckt, verschärfte Sanktionen, größere Zumutungen beim Arbeitsweg von bis zu 3 Stunden. Das klingt teilweise so, als würde das in puncto Druck auf die Arbeitssuchenden fast noch über das hinausgehen, was Hartz IV war.
Nein, das ist nicht so. Also um was es hier jetzt geht, ist die Frage, dass Mitwirkungspflichten funktionieren, dass es in den Fällen, in den wenigen Fällen, in denen sich Menschen tatsächlich einer Mitwirkung verweigern, dass sie dann auch praktikabel umgesetzt werden können. Das ist der Punkt. Wir haben ja Mitwirkungspflichten nie abgeschafft. Also wer gemeint hat, das Bürgergeld sei ein bedingungsloses Grundeinkommen und es gäbe keine Mitwirkungspflichten mehr, der hat von Beginn an eben Unsinn erzählt. Sondern es war immer so, dass auch das neue Bürgergeld Mitwirkungspflichten vorsieht. Aber was anders ist, ist, dass wir den Leuten zunächst mal mit Vertrauen begegnen. Die erste Einladung ohne Rechtsfolgenbelehrung. Aber wer dann nicht kommt, wer dann nicht mitwirkt, natürlich muss der wirkungsvoll sanktioniert werden. Und wir greifen Hinweise aus den Jobcentern auf, wo es Schwierigkeiten gibt, das in den wenigen Fällen, wo Leute nicht mitwirken, auch umzusetzen.
Also das waren die Rückmeldungen aus den Jobcentern, dass die gesagt haben, das neue Bürgergeld macht die Menschen fauler, da braucht es mehr Druck.
Nein, das können wir pauschal so nicht sagen, sondern was wir zurückgespiegelt bekommen, ist, dass in den wenigen Fällen, in denen Menschen sich verweigern, dass es dort teilweise sehr umständlich ist, wirkungsvolle Sanktionen zu verhängen. Und deswegen diskutieren wir darüber, wie wir an der Stelle auch nachsteuern. Aber ich finde, dass die Diskussion in Deutschland, das haben Sie auch ist ja auch in der Anmoderation deutlich geworden, dass die Diskussion schon ein Stück weit merkwürdig geworden ist. Da wird ja der Eindruck erweckt, dass Bürgergeldempfänger alle faul auf der Couch rumliegen würden und nicht arbeiten wollten. Das stimmt ja nicht. Sondern es ist so, dass wir hier eine große Gruppe haben, die arbeitet schon. Und wir haben ganz viele, die haben ganz große Vermittlungshemmnisse. Über 50%, über die Hälfte hat gesundheitliche Einschränkungen. Ein Viertel hat keinen Schulabschluss und drei Viertel hat keine verwertbaren Berufsabschluss, keine verwertbare Berufsausbildung.
Aber
und wir haben ja zunehmend auf dem Arbeitsmarkt halt auch Passungsprobleme. Und deswegen müssen wir in die Leute investieren und die Leute unterstützen, diese Vermittlungshemmnisse zu überwinden. Daran hat sich seit der Einführung des Bürgergelds nichts geändert.
Aber diesen Diskurs, den Sie jetzt angesprochen haben, als kritisch in der Öffentlichkeit zum Bürgergeld, also stimmt da nicht Ihre Partei auch mit ein? Das alles, worüber wir jetzt sprechen, kommt ja auch ganz maßgeblich aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium, die Verschärfung.
Ja, aber sehen Sie, das ist ja genau die Frage, ist es in Deutschland eigentlich noch möglich, eine rationale Debatte zu führen? Ich meine, es ist doch immer so, dass wenn Sie eine große Reform machen, dann machen Sie nie alles richtig. Und dann müssen sich die Dinge auch in der Praxis zurechtrütteln. Das gilt für die Umsetzung vor Ort, aber es gilt auch fürs Gesetz. Und wenn Sie dann feststellen, das eine oder andere funktioniert vielleicht nicht richtig oder da sind Sie vielleicht übers Ziel hinausgeschossen, dann muss man doch auch in Deutschland mal eine Fehlerkultur haben, dass man sagt, das korrigieren wir ein Stück weit, da verändern wir Dinge im Prozess, ohne dass es dann immer gleich so eine ideologische Debatte wieder gibt. Also das, was wir tun, was ich tue, was ich verändern will, das hat jetzt hier nichts mit ideologischen Debatten zu tun, sondern damit, dass ich den Geist des Bürgergeldes, nämlich dass wir Menschen wirklich nachhaltig in Beschäftigung bringen, dass ich den tatsächlich umsetzen will. Und da, wo es hakt, da muss man nachsteuern.
Dann reden wir über eine konkrete Maßnahme, die in dieser Woche stark in der Debatte war, nämlich verschärfte Meldepflichten, auf die sich das Kabinett geeinigt hat als Teil der Wachstumsinitiative. Inwiefern bringt das Wachstum, wenn man die Menschen jeden Monat beim Amt antanzen lässt, statt einmal im halben Jahr?
Naja, man kann sich ja überhaupt fragen, inwiefern die Arbeitsmarktpolitik entscheidend ist für Wachstum. Ja, vielleicht ist das mal ein Grundproblem, dass wir wieder darüber sprechen müssen, dass Wirtschafts- und Finanzpolitik vor allem Wachstumsimpulse setzen muss und dass die Arbeitsmarktpolitik allenfalls begleitend unterstützen kann. Also insofern ist ja alles nicht so hoch zu hängen an der Stelle, aber ich bewerte Maßnahmen danach, ob sie arbeitsmarktpolitisch was bringen und tatsächlich Leute nachhaltig und besser in Beschäftigung.
Okay,
und
dann gucken wir darauf. Bringt das dahingehend was?
Nee, lassen Sie mich das ruhig noch sagen. Ja. Da geht es bei der Meldepflicht ja nicht darum oder kann es nicht darum gehen, Leute zu kontrollieren und einfach einzubestellen. Aber wir wissen jetzt auch zuletzt aus dem Jobturbo, dass wenn Leute regelmäßiger ins Jobcenter kommen und dort Gespräche zur Arbeitsmarktintegration geführt werden und man sich öfter um die Leute kümmert, mit ihnen beschäftigt, dass das tatsächlich einer Integration dient. Und genau darum muss es aus meiner Sicht gehen.
Von Ulrich Schneider oder auch zum Beispiel Helena Steinhaus, die habe ich schon angesprochen, da heißt es, das ist purer Populismus, das bringt gar nichts, eher im Gegenteil, das verschiebt sozusagen noch mehr Ressourcen, die eh schon extrem knapp sind bei den Jobcentern, in noch mehr sinnlose Bürokratie, noch mehr sinnlose Routinetermine. Warum machen Sie Populismus?
Also ich mache mit Sicherheit keinen Populismus. Ich komme ja selber auch aus der Arbeitsmarktforschung und bin auch in Kontakt mit sowohl mit Wissenschaft als auch Praxis. Und da wissen wir, dass eine regelmäßiger Kontakt, regelmäßige Gespräche und eine intensive Begleitung und Betreuung eben dabei hilft, Leute in Arbeit zu bringen.
Aber das verbietet den Jobcentern ja auch jetzt niemand.
Worum es nicht gehen kann, und ich glaube, das ist das, was sich hier festgesetzt hat, wäre, wenn man jeden alle 4 Wochen herbestellt, damit er halt mal da ist und zeigt, dass es ihn noch gibt. Das werden wir auch nicht mitmachen, weil das wäre tatsächlich mehr Bürokratie, und würde der Arbeitsmarktintegration nicht dienen. Aber wenn Sie sich den Entwurf, den das Kabinett uns jetzt als Bundestag zuleitet, genau anschauen, dann sehen Sie, dass dort genau darum geht, dass man dann regelmäßiger einladen soll, wenn es der Arbeitsmarktintegration dient.
Kann man sich natürlich fragen, wie realistisch das dann ist, wenn man sich die Personalnot und die Überarbeitung in den Jobcentern anguckt. Aber ich wollte gerne noch über ein anderes Thema.
Sie können sicherlich nicht bei allen machen, sondern Sie müssen dann Prioritäten setzen.
Ich wollte gerne noch über ein anderes Thema mit Ihnen sprechen. Die 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose, die einen Job annehmen, die war diese Woche auch viel in der Diskussion. Und ich habe gehört, Sie sehen das kritisch. Warum?
Ja, also zunächst mal glaube ich, auch aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, dass die große Zahl der Bürgergeldberechtigten arbeiten will und vor allem Vermittlungshemmnisse hat, dass die finanziellen Anreize, dass die überschätzt werden. Zudem gibt es ja auch positive Arbeitsanreize. Und ich glaube auch, dass dort in den Fällen, in denen die finanziellen Anreize vielleicht eine größere Rolle spielt, dass da es entscheidender wäre, sofort mit Aufnahme eines Jobs mehr zu haben und nicht erst in 12 Monaten. Zudem, die Wissenschaftler sprechen von Mitnahmeeffekten. Also die allermeisten halten ja durch und würden dann die Prämie jetzt zusätzlich kriegen. Das heißt, es ist eine sehr teure und wenig zielgenaue Maßnahme und das Geld würde dann für andere Unterstützungsmaßnahmen fehlen, die wir dringend brauchen,
Okay.
um Leute in Arbeit zu bringen.
Sie sagen jetzt sehr teuer. Wenn ich die Wissenschaftler vom IAB richtig verstanden habe, dann sagen die, dass der Staat am Ende dadurch deutlich sparen würde, wenn es funktioniert, wenn er eben einmal 1.000 Euro Prämie zahlt und dadurch nicht mehr jahrelang Bürgergeld zahlen muss. Also ist es nicht wert, das wenigstens mal auszuprobieren, wenn man dadurch nichts verliert?
Also ich bezweifle halt die These, dass sie dadurch so viele Leute in Arbeit bringen. Ich glaube, dass sie halt mehr diejenigen unterstützen, die sowieso schon in Arbeit kommen. Und deswegen halte ich es nicht für zielgerichtet.
Sagt Martin Rosemann, SPD-Politiker, zuständig für Arbeit und Soziales. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Rosemann.
Ich danke Ihnen, Frau Schulz.